Hier bist du mit 12 schon psychisch krank. Du hast verloren, wenn du hier keine Reflexe hast.
Frankfurt, Main, wir sehen Rot 069, ihr seid tot.
Boom!
Hafa.
That's it.
Wir haben letzte Folge ein bisschen über die Musik gesprochen, was dir die bedeutet hat, was da so passiert ist und wie bei jedem Thema, was für Side-Stories du da so erlebt hast.
Ja, auch coole Sachen.
Heute wollen wir mal zu einem Thema kommen, was ich mich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt habe, was auch immer ein bisschen angerissen wurde. Wir haben gehört, du hast irgendwie Ausbildung ausprobiert, dann hast du mal diesen Bürojob gehabt mit den, wie hast du es genannt, Taunus-Tanten?
Tanten vom Vordertaunus.
Die Tanten vom
Vordertaunus. Die waren alle lieb und cool. Ich habe das natürlich jetzt so benannt.
Ja, ja. Aber du,
all respect.
Da hast du quasi einen Bürojob gehabt, aber irgendwie ist es ja mit der Musik dann auch zu Ende gegangen.
Nee, es ging immer weiter bis zur besagten Zeit, aber auch da ging es noch ein bisschen weiter, als ich drin war, aber ich habe es nicht mehr so verfolgt wie zuvor, so in den Jahren, die ich mich dann umorientiert habe.
Ja, wir bewegen uns ja jetzt aber trotzdem quasi Richtung des Tages der Verhaftung, den wir in der allerersten Folge schon hatten.
Ja.
Und wir wissen ja mittlerweile, dass das auch ein bisschen mit dem Nachtleben zu tun hatte. Und was hast du im Nachtleben so zu tun gehabt? Ich habe gehört, du hast auch als Türsteher gearbeitet.
Ja, ja.
Das wird wahrscheinlich ja auch einer der Einstiegstore gewesen zu sein ins Nachtleben und in die Geschäfte und Kontakte,
genau,
die du da so gemacht hast. Also lange Rede, kurzer Sinn, heute reden wir ein bisschen über deine Türsteherzeit.
Ja, genau.
Habe ich
genau.
Sehr, sehr umständlich jetzt hier eingeleitet.
Alles gut, alles gut. Ja, wo soll man anfangen? Am Anfang.
Wie bist du Türsteher geworden? Nicht nur du, sondern wie wird man eigentlich Türsteher? Also das ist so, ja, ich bin irgendwie ein Typ, ich bin kräftig, ich habe auch irgendwie Bock und gehe Stress nicht aus dem Weg, ich kann bei euch die Tür machen. Oder wie ist jemand an dich herangetreten, die Tür zu machen?
Also ein Weg, der relativ nahe liegt, ist natürlich auch über den Kampfsport, obwohl ich da jetzt nicht so ein verruchtes Bild abgeben will, sondern wenn du im Kampfsport bist oder im Gym, dann triffst du natürlich ein paar Jungs, die auch Tür machen. Also das ist erstmal normal. Und da sind dann halt viele Kontaktpunkte, die man hat, wenn so dieses Nachtleben und die Türsteher-Szene einen reizen oder wenn man auch einfach Kohle braucht. Ja, also ganz nüchtern gesagt. Bei mir war es so, mein Brother aus Sossenheim hat mich damals angerufen und hat gesagt, ey, hast du Bock, Sicherheit zu machen erstmal für so eine schwachsinnige Raver-Gartenparty? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, cool, ich kann die Kohle gebrauchen und ich habe ja nebenbei schon meine Sachen vertickt. Und dann habe ich mich dann da irgendwo in Offenbach in so eine Gartenlaube gestellt und habe da 3 Stunden auf so Truffis aufgepasst, was in Ordnung war. Ich meine, natürlich ist nichts passiert. Und dann habe ich natürlich auch über den Sport, ja, übers Gym, über meinen Freundes- und Bekanntenkreis, habe ich dann auch immer mal wieder die Frage gestellt bekommen oder ein Angebot bekommen, ey, hast du Bock, willst du heute mit an der Tür arbeiten? Also es ist so ein ganz, in Anführungsstrichen, eine natürliche und normale Entwicklung, wenn du so in Frankfurt bist, wenn du in der Türsteher, wenn du in der Kampfsportszene unterwegs bist, wenn du natürlich auch schon ein paar Leute kennst, die auch dich kennen und oder beziehungsweise mich kennen und mein Potenzial, dann ist es schon sehr naheliegend, dass man da auch mal angesprochen wird, um zu helfen. Und so, das waren so mein erster Einstieg in so dieses, sag ich mal, Sicherheits-Business, was ich auch relativ schnell rausgestellt hat, dass es auch ein Unsicherheitsbusiness ist.
Wie lange hast du das gemacht?
Ich glaube 2 Jahre oder sowas. Nicht lang.
Das ist eigentlich dann dein längster Job gewesen.
Ja.
Also 1 Jahr Büro, 2 Jahre Tür.
Ja, genau.
Ja. Crazy eigentlich. Das heißt, das war...
Ich glaube 2 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Doch, ich habe bis zum letzten Tag, stimmt, ich habe bis zum letzten Tag, bevor ich verhaftet wurde, habe ich Tür gemacht. Ja, doch. Es müssten 2, 2,5 Jahre gewesen sein.
Du hast es gerade in einem Halbsatz gesagt, du hast nebenbei vertickt.
Ja.
Da werden wir in den nächsten Folgen, glaube ich, ein bisschen drauf kommen.
Ja, ja.
Weil das ja wahrscheinlich auch ein gesonderter Geschäftspunkt war, der dann am Ende quasi zur dieser Staffel letzten Folge führen wird, wo du dann tatsächlich wegen solchen Dingen auch verhaftet wurdest. Ja. Aber wir sind hier noch an der Tür, das heißt, genau. Du hast diese Gartenparty bewacht.
Ja, das ist halt nicht spektakulär.
War auf locker, wo ging es dann weiter? Wo hast du überall irgendwie...
Also, ich kann dir ein paar Namen nennen, du wirst einige Namen wieder... Kennst du noch das Euro Deli?
Nee.
In der Banken, im Bankenviertel? Das war so ein Spot, da habe ich Tür gemacht. Dann habe ich in so einer Bar Tür gemacht in Bornheim. Da war ich sogar in der Zeitung irgendwann, dass diese Bar jetzt einen Türsteher hat. Und ich scheine meinen Job ganz gut gemacht zu haben. Ist nichts passiert, alles gut. Eurodeli, dann da waren wir mal 2 Wochenenden nur am Odeon.
Odeon kenne ich.
Dann war ich, warte mal, oh Gott, okay. Vinylbar, was soll ich dir jetzt sagen?
Oh.
Ja. Absolut das schlimmste Publikum, was du dir wünschen kannst.
Lass mich in Ruhe.
Vinylbar, da haben wir abgefuckten Scheiß angestellt. Abgefuckten Mist. Irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass wir den Leuten Matheaufgaben gestellt haben und wenn die es falsch gesagt haben, sind die nicht reingekommen. Oder sie mussten Wettrennen machen, um reinzukommen. Der gewonnen hat, ist reingekommen. Wir haben jeden Abend nur so einen Scheißdreck angestellt.
Das heißt, eigentlich habt ihr das erfunden, was die Pikdame aktuell macht, dass du was? Quasi, um reinzukommen, irgendwie was machen musst.
Weiß ich nicht. Machen die das?
Die Pikdame, cool. Glaube ich, da steht der Dompteur und sagt, ey, wenn du
irgendwas
anderes kannst, dann lass er dich rein. Also eigentlich
cool.
Habt ihr das in der Vinylbar erfunden.
Ja, aber ganz
ehrlich. Da war ich auch öfter früher. Ich musste zwar nie was machen, aber das waren ja dann weitere Punkte, wo wir uns auch so ein bisschen begegnet sind. Was erlebt man da so und wo hast du am liebsten Tür gemacht?
Also da erlebt man alles. Ich meine...
Ja, ne? Der Vinylbar
ich meine, es ist so,
ich fand es aber ehrlich gesagt geil.
Nee, die Vinylbar ist halt so absurd.
Genau.
Dass, was ich wüsste jetzt nicht, welche Politik, Türpolitik wir verfolgt hätten. Es gab keine, du kommst nicht rein oder du kommst rein. Das war einfach nur so, okay, wenn du nicht komplett abgeschossen bist, dann kriegst du nochmal einen Eintritt. Oder wenn du eine Matheaufgabe löst oder Wettrennen schaffst oder sonst was. Aber da waren... Auch wieder so total entfernt von Gut und Böse ist ein Typ mit einer Campingtoilette gekommen. Eine scheiß Campingtoilette. Willst du mich verarschen? Wer geht. Also, wenn du einen Ballermann dabei hast, ein Messer oder sonst irgendein Schwachsinn, das kann man ja irgendwo im Nachtleben noch nachvollziehen. Wer kommt auf die Idee, in seinen eigenen Keller zu gehen, sich eine scheiß Campingtoilette mit einzupacken und 3 Tage feiern zu gehen? Nur der weiß, dass die Vinylbar nach 6 Stunden die Toilette nicht mehr gebrauchbar ist. Nur die Person packt also, eine eigene mit ein.
Also so eigentlich schlau. Tatsächlich.
Eigentlich schlau, aber ich meine, wo finden wir da noch was Sinnhaftes in dieser Story? Bei solchen Leuten oder bei sowas, weißt du? Ich meine, das war so absurd. Und da habe ich gern gearbeitet, weil da gibt's halt keinen Stress. Wer will dich dann da, wenn du 4 Tage feierst, wen haust du da noch rein? Oder wer fängt da noch was an? Außer meine Freunde. Ja? War auch eine gute Story. Einer meiner engsten Freunde auch, der kam hin und der kann halt mit Schnaps nicht umgehen. Der kann mit Schnaps nicht umgehen.
Ich glaube, niemand kann mit
Schnaps. Nein, das ist auch so einer wie ich. Auch so einer wie ich, nur mit Haaren und weißer Haut. 1:1. Und der kam dahin, hat gefeiert, kam raus, wahrscheinlich mit morgens um 11 war das dann immer, das sind so die üblichen Uhrzeiten, wie du weißt. Stellt sich vor mich, sieht 2 Typen und sagt so, ihr beiden habt jetzt Feierabend. Schubst die beiden und haut sich erstmal mit den beiden. Wirklich, dumm und dämlich. Und dann ist er nach Hause gefahren. Hat aber noch eine Flasche gegen die Hauswand geschmissen. Einfach nur, weil er ausgerastet ist. Tag später musste er sich bei mir entschuldigen. Rafa, ich habe wieder übertrieben, ich weiß. Es tut mir leid. Aber so Storys passieren dann. Es war entertainend diese Zeit an dieser schrecklichen Vinylbar. Und dann habe ich auch in einem Jugo-Club gearbeitet. Und das war ganz schwindelig.
Auch hier Offenbach, ganz auch.
Ganz schwindelig, ganz genau.
Was heißt ganz schwindelig?
Ja, weil es halt sofort Krieg gab. Und ich meine nicht eine Schlägerei, sondern einfach fucking Krieg. Ja, die Jungs vom Balkan, ich meine, die haben mich alle geliebt an der Tür. Gibt einen kleinen Funfact. Ich bin halb vom Balkan, also meine Mutter ist serbisch-slowenisch. Und das feiern die Jungs natürlich. So, Alter, du! Und das dann bist du dann da der Held, ja? Und das ist auch cool. Deswegen bin ich sehr, sehr gut mit den Leuten vom Balkan. Hier in Frankfurt, aber auch woanders. Und die erste Nacht, die war einfach war. Das war einfach Krieg. So, ich...
Ja, wie äußert sich das?
Das heißt,
wir haben jetzt gesehen, du bist an verschiedenen Türen, bist da durch Connections irgendwie immer mal so reingekommen.
Und ganz kurz, und ich war immer korrekt zu den Leuten. Also ich war, bis auf dieses Vinylbar-Ding, wo wir alle nicht wussten, was das eigentlich sein soll. Ich war immer respektvoll. Ich habe nie irgendwie so irgendwen dumm angemacht vor seinen Leuten. Ich war nicht scheiße zu den Leuten, das meine ich so. Ich habe immer noch verstanden, wie ich mit den Menschen kommunizieren muss und vor allem auch, wie ich sagen muss, dass die halt nicht reinkommen. Weißt du, ich habe halt, wenn dann 5, 6 Typen gekommen sind, dann habe ich mir einen rausgeholt. Wenn du ein bisschen intelligent bist und die Straße kennst, weißt du, wen du dir rausholst, habe ich den zur Seite genommen. Ich so, ey, ich will kein Wichser sein, aber du weißt doch selber, ey, komm bitte nächste Woche, ich verspreche dir, ich bin hier, nimm dir eine coole Begleitung mit, ich verspreche dir, du kommst rein. Und glaub mir, ich wurde immer respektiert, bis auf natürlich diese Auseinandersetzungen, die dann auch, von denen ich erzähle. Ich wurde immer respektiert und jede Tür, nachdem ich fertig war, die haben alle gesagt, ey, das ist ein cooler Typ, mit dem arbeiten wir immer wieder gerne. Weil ich nicht an der Tür war und Gott gespielt habe. Weißt du, ich meine, ich war immer korrekt, respektvoll und wenn es irgendwas gab, habe ich das mit der Person mit Abstand alleine geregelt. Zwischenmenschlich, cool geredet. Ja, und das haben alle immer verstanden. Ja?
Auch ein bisschen überraschend.
Ja.
Am Ende hast du ja an vielen Dingen in der Musik beschrieben, in der Schule, im Nachtleben, mit deinen Party-Eskapaden, dass schon auch, sobald in irgendeiner Art und Weise eine Kleinigkeit passiert ist oder du dich unter Druck gesetzt gefühlt hast oder in die Ecke gedrängt, dass du snappst. Das heißt, theoretisch gesehen wäre es für mich jetzt eigentlich logisch gewesen,
dass, sofort losgeht,
dass du die Tür quasi nutzt, um zu warten.
Um mich auszuleben, so.
Ja, hier ist jetzt, du hättest es ja sogar dann noch gedurft, in Anführungszeichen, weil das ja dein Auftrag war.
Ja.
Hättest du ja dann übertrieben ausführen können. Das heißt aber hier hast du das eher als Job gesehen und wolltest eigentlich lieber die Anerkennung, ein korrekter Türsteher zu sein, anstatt das Ventil Gewalt.
Ganz genau, ganz genau. Weil es ist hier in der Stadt schon 2, 3 Mal vorgekommen, dass einfach ein Türsteher liegen bleibt. Der oft genug an die Tür klopft und dann irgendwann der Falsche aufmacht. Und dann bleibst du einfach liegen. Und das weiß ich. Und nochmal, ich nehme dann das schon ernst. Wenn man mir vertraut, dann mache ich meinen Job. Ja, ich muss nicht der geile Raphael sein, der irgendwie einen Dicken macht, sondern ich mache meinen Job und ich mache ihn respektvoll. So. Und diese erste Nacht an der Tür dort hat angefangen, da war ich mit einem von meinen Balkanfreunden, war ich unterwegs auf der Hanauer Landstraße, da waren wir in diesem, wie heißt das Ding da oben, Hanauer Landstraße neben dem, wie heißt es, im 5., 6. Stock. Nicht Jade-Club, das war...
Jade-Club war hinten in Fechenheim.
Weißt du es? Weiß es jemand?
Galerie?
Nein, die Hanauer Landstraße vor der Tankstelle noch, rechts.
Adlib.
Adlib, gell? Doch, Adlib. Da war ich mit dem dort und dann hat er einen Anruf bekommen, so, ey, komm sofort zu uns. Also in die Tür, die ihm auch gehört hat. Ich war mit ihm unterwegs. Wir kommen dahin, wirklich Kriegsgebiet. Es war Rauch in der Luft. Die Leute haben da gelegen. Einer von meinen Leuten hat da gelegen. Dem haben sie erstmal ein Rambo-Messer hier oben reingerammt. Und zwar ganz, bis hier fast ans Herz runter. Ich habe noch gesehen, wie einer einen Elfmeter von meinen Leuten bekommen hat. Schienbein richtig hier rein. Also einer von mir hat dem anderen richtig schön hier in den Schädel reingetreten. Der ist dann auch umgefallen, liegen geblieben. Ist nichts mehr passiert. Und ich habe meinen Kumpel gesehen.
Das heißt, war das so ein bisschen dein Auftakt in die Türsteherei? Also,
das war mein Auftakt in die Türsteher-Szene, wo ich wirklich mir meine Sporen verdient habe. Wenn man überhaupt in dem Zusammenhang das irgendwie nennen oder nutzen kann.
Muss ich ja schon beweisen, weil am Ende hast du gesagt, man kann ja seinen Job respektvoll und professionell ausüben.
Wenn es knallt, musst du was machen.
Eben, weil wenn es dann eskaliert, musst du ja trotzdem bereit sein. Wir haben jetzt schon etabliert, dass du bereit bist.
Ja. Aber du musst funktionieren. Du musst einfach funktionieren.
Wo hast du gelernt, so zu funktionieren? Weil wenn du so eine Szene beschreibst, wie du es eben gemacht hast.
Ist doch nicht fertig.
Dann, ja, aber für mich reicht es ehrlich gesagt schon, um zu denken, okay, selbst wenn ich das alles machen wollen würde, würde ich wahrscheinlich schon Angst bekommen.
Ja.
Oder irgendwie das Gefühl haben, okay, wäre eventuell schlauer, jetzt da wegzugehen, wenn einer schon hier ein Messer stecken hat. Deine liegt auf dem Boden, es ist überall Rauch.
Und ich hatte eine Pistole im Gesicht noch von der Polizistin.
Eine Polizistin? Die war auch schon da.
Ach, die hatte, guck mal. Dann kommt dann irgendeine Polizistin hier nach Frankfurt, genießt ihre Ausbildung, ja, kommt von Göttingen oder sonst woher, kommt nach Frankfurt und weiß nicht, dass sie tatsächlich die Waffe auch benutzen müsste. Ja, das wird halt theoretisch ein bisschen durchgespielt und dann musst du einmal im Monat ein Schießtraining machen. Aber wenn du so ein paar richtige OGs vor dir hast, wie mich und meine Leute, dann wackeln halt die Knie. Ich habe meinem Freund das Blut abgedrückt, hier oben. Der hat nur gesagt, ey, ich habe eine Tochter, also aus Schock, so, hey, fuck, hilf mir. Der war noch bei Sinn. Und ich drückte ihm sein Blut ab und dann kommt die Tante und hält mir erst meinen Revolver ins Auge. Ich so, ey, das ist mein Freund. Gehen Sie da weg, gehen Sie, ich schieße, ja, mach. Das ist mein Freund. Und ich bin einfach da geblieben, hat sie sich nicht getraut, ja. Und das war ein Abend, ich musste ganz ehrlich sagen, für mich, und es gibt viele Situationen in meinem Leben, wo ich mir selbst halt auch einfach eingestehen darf, musste und kann, dass ich in Ausnahmesituationen super performe. Ich habe keine Emotionen mehr. Ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Ja?
Das ist aber eigentlich ein, also das ist ja eigentlich ein Satz,
der macht Automatismus einen, bei mir.
Macht der dir keine Angst?
Nein.
Also diese Aussage, ich habe keine Emotionen?
Nee, nein, nein, nein. Wenn du anfängst nachzudenken und zu sagen, oh, das ist aber jetzt unfair, dann liegst du auf dem Arsch.
Ja, in den Situationen. Aber das heißt, du kannst es ausschalten.
Keine Ahnung, wer es ausschaltet, aber es ist dann ausgeschaltet, ja. Ich mach das ja nicht
in der Situation, in der du dich gerade da beschrieben hast und wo ich wahrscheinlich wirklich mir heiß und kalt werden würde und ich gar nicht wüsste, was ich machen soll.
Was gesund ist, ist.
Da bist du quasi, du läufst quasi in diese Szene rein. Und ich habe so ein bisschen ein Bild von dir, dass du dann wie in Zeitlupe auch so ein bisschen da reinläufst und das auch alles überblicken kannst, was da gerade so passiert.
Ja.
Das hat sich also über die Jahre einfach
trainiert. Also auch da gibt es ein paar Stories, wie ich einfach funktioniere und in die gefährlichsten Sachen reinmarschiere und nichts passiert.
Wie ist diese Story vor dem Balkanclub ausgegangen?
Also einer von
uns. Was war vielleicht erstmal der Auslöser? Gab es einfach Stress zwischen zwei?
Also ich will jetzt hier keine, das ist nämlich gefährlich. Weißt du, alles, was ich hier erzähle, kann auch alte Wunden wieder öffnen. Ja, es ist so.
Das wollen wir nicht.
Nein, aber ich bin mir schon sehr bewusst, was ich hier erzähle. Und auch nur ich, beziehungsweise Leute wie ich, haben meiner Meinung nach, sind kredibil genug, überhaupt über sowas zu erzählen. Da braucht kein Hip-Hop-Idiot um die Ecke kommen oder sonst wer. Sondern Leute wie ich, Leute, die das wirklich durchgemacht haben, erlebt haben, auf der Opfer-, aber auch auf der Täterseite gestanden haben. Ich kenne es auch auf der anderen Seite so, weißt du? Und das sind einfach Mechanismen, die sich bei mir die ich mir antrainiert habe, das sind Automatismen. Ich funktioniere dann einfach so.
Ja, ja, das haben wir schon etabliert, aber du sollst jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, aber das heißt, da ist irgendwas eskaliert.
Ach, was passiert? Genau. Also, das war ein Abend, ein klassischer Frankfurter Abend. Da sind halt ein paar Jungs gekommen, ja, muss man so sagen. Die waren aber keine Frankfurter. Die kamen aus allen Herren Ländern, aber Balkanleute, Jugos. Ich glaube, und nochmal, 50-50, kann stimmen oder auch nicht, aber ich glaube, die hatten keinen Bock auf den Besitzer damals des Clubs. Kann ich mir nur so vorstellen.
Ja, nee, okay, das heißt, am Ende gab es Stress, dann ist das auf diese Art und Weise eskaliert und du bist dann quasi indirekt damit reingezogen worden, weil dein Kollege, der an der Tür war.
Kann ich alles erklären. Ja. Guck mal, du gehst doch nicht in den Club, eigentlich gehst du doch nicht in den Club mit einem Revolver, mit einer Machete oder mit einem Jagdmesser, das machst du doch nicht.
Du schon.
Ja, aber du gehst nicht in den Club, um zu feiern, mit voll bewaffnet. Also die wollten da hingehen und wollten das Ding lahmlegen. Okay. Einer meiner Freunde, super, super kranker Typ. Also nee, den will ich nicht mal mehr Freund nehmen, weil das ist schon ein Wichser. Ja, muss ich sagen. Und ich kann das auch sagen über den. Das ist ein Trottel. Der hat dann und der ist aber auch ein Gefährlicher, weil der ist wirklich echt schizophren, also pathologisch nachweisbar schizophren. Der ist dann, das wurde mir erzählt, der ist durch den Club gegangen mit einem Baseballschläger, hat angefangen, irgendwelche Kriegslieder zu singen und den Leuten, der hat so lange draufgehauen, bis der Baseballschläger gebrochen ist. Hat noch ein Messer ins Bein bekommen und dann ist er abgehauen, weil er nicht versichert wurde. Versichert war in dem Abend. Der hat auch zu uns gehört. So, der andere hat irgendwie 3, 4, 5 Stiche im Brustkorb gehabt, aber der hat's überlebt.
Das ist alles derselbe Abend.
Alles derselbe Abend. Das Geile ist, so 2 Wochen später sehe ich den, der hier komplett durchlöchert wurde, sehe ich den wieder feiern. Ey, glaub mir, echte Story. Dann mein Kumpel, der diesen krassen Stich bekommen hat, auch eine geile Story. Dann haben wir den, in der Nacht haben wir den gesucht. Wir wollten ja wissen, wo der ins Krankenhaus kommt, um einfach da zu sein. Und bei solchen Vorkommnissen, wo halt Gewalt der Auslöser ist, echte Gewalt, darf ein Krankenhauspersonal nicht sagen, ob die Person da ist, sondern es kann ja sein, dass wir die Gegenseite sind. Ja. Und aber wer weiß, also im medizinischen Sektor, so Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen sind es viele vom Balkan. Von Eritrea viele und viele vom Balkan. Und ich war ja mit meinen Jugos unterwegs. Und dann sind wir in eines der Krankenhäuser gefahren und haben eine Nachtwache gefragt, hey, unser Kumpel, ist der hier? Ja, das dürfen wir nicht sagen. Aber die Nachtwache hatte einen Kopf wie ein Breitbildfernseher. Wir wussten, okay, der Typ ist vom Balkan. Und dann hat einer von meinen Jungs mit dem Jugo gesprochen, so, ey, das ist wirklich, wir sind keine Feinde, wir sind seine Freunde. Ist der hier? Und dann haben wir den aber auch nochmal, der war in dem Krankenhaus, da haben wir kurz Hallo gesagt, haben gecheckt, ob alles cool ist. Dann wurde er bestimmt operiert und fertig. Aber das sind Türsteher-Erlebnisse, die wirklich prägen. Weißt du, weil.
Aber was prägen die? Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Theoretisch
gesehen könnte ja ein Gedanke sein, ja, es gibt ein bisschen Geld, ein bisschen Connects. Aber vielleicht sollte ich das nicht machen, weil bis zu dem Zeitpunkt, Rafa, wir reden ja auch wieder über eine Szene, wo du wieder Suff gehabt hast.
Ja, und vor allem, ich meine...
Wo du wieder Suff gehabt hast, weil wenn diese Polizistin, die du angesprochen hast, vielleicht auch die Nerven verloren hätte.
Ja, dann wär's so gewesen.
Das heißt, wir sind jetzt schon am vierten, fünften Punkt, wo man sagen kann, boah, also...
Ja, ich bin gesehen.
Rafa war nah dran, dass ja auch wirklich mal was Krasses passiert. Das ist schon wieder gut gegangen.
Ja. Ich kann ja
mal... War das jetzt eine Szenerie, wo du gesagt hast... Geil, darauf habe ich Bock? Oder war das eine Szene, wo du dachtest, boah, Alter, dafür reicht mir das Geld nicht?
Das war mein Daily Business. Das war ja mein erster Abend. Ich habe ja da weitergearbeitet.
Das hast du auch so gedacht, das gefällt mir.
Ja, ich habe es halt gemacht. Okay. Ich habe nicht dieses, oh, das war aber knapp gestern. Ja. So, nein. Aber du musst wissen, ich lache mich immer so ein bisschen, ich finde es ja löblich, wenn man dann irgendwelche Selbstverteidigungskurse, dann ist es ja nett. Aber jemand wie ich und auch, wie gesagt, auch Jungs, die ich schon erwähnt habe aus den jeweiligen Stadtteilen, wir rennen halt in ein Messer rein. Wir rennen auch in eine Pistole rein. Es gibt da keine Taktiken. Du musst einfach abgewichst sein, schneller sein und entschlossener. Wenn du Glück hast, trifft dich halt keine Kugel oder nur am Arm, aber du bist drin. Und beim Messer war es genauso. Mein bester Freund, den du auch kennst, auch wieder so eine kleine Side-Story, da waren wir mal in Sachsenhausen, Alt-Sachsenhausen. Ich esse genüsslich und in Ruhe meine Pizza. Weißt du, diese... An der Seite, diese Pizzeria da.
Pedro.
Anscheinend, weiß ich nicht. Ich sitze da und gucke nach bergauf. Nicht runter, gucke nach bergauf. Und da kommen so zwei Polen. Weil die haben auch, ich wusste Polen, weil die irgendwas cool war, irgendwas gesagt haben. Stellen sich vor mich, ich schwör's dir, ich esse meine Pizza, ich mache nichts. Stellen sich vor mich und der eine zieht ein Messer. Ich denke mir so, alles okay? Weil das war für mich so total absurd. So, hä? Ich esse hier eine Pizza. Also entweder ihr habt gar keinen Bock auf meine Hautfarbe, ihr seid zu besoffen oder euch ist langweilig, keine Ahnung. Und dann hat er da gestanden und dann ist bei mir hoch, bumm, alle Systeme hoch. Ich bin aufgestanden und habe beide umgenietet, bis sie sich nicht mehr bewegt haben. Und dann habe ich meine Pizza genommen und bin gegangen und habe sie irgendwo anders gegessen.
Also rausgefunden, was sie wollten?
Nein, aber sie haben rausgefunden, dass ich der Falsche bin. Und das meine ich, wenn du das hast, wenn du abschalten kannst und dir in dem Moment, egal ist, ob du verletzt wirst, dann können wir von einer echten Selbstverteidigung sprechen.
Und ich habe das Gefühl, das muss man auch haben.
Musst du.
Das heißt, am Ende glaube ich, dass nicht bei allen das zu gut ausgegangen ist wie bei dir.
Nein, nein. Auch das da habe ich Glück. Ich bin gesegnet. Ich schwör's dir.
Das heißt, hast du auch Leute, die ähnliche Dinge getan haben, wie du, wahrscheinlich sterben sehen oder die
nein,
nicht
aber,
geschafft haben?
Nein, aber
andere gesagt, Auswege genommen.
Wie gesagt, einer von meinen Brothers, den ich jetzt auch schon öfter erwähnt habe, der hat es tatsächlich durch. Also der wurde zweimal von der Klinge getroffen. Und weil der halt einfach auch, nochmal, wir sind in derselben Charge. Als Gott uns Menschen zusammengebaut hat, wir sind in einer Charge, in diesen kleinen Röhrchen. Wir sind so. Wir brauchen auch keine Freunde, wir brauchen keine Gang, wir brauchen niemanden.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen, Rafa. Wer sagt denn, ich brauche keine Freunde?
Nein, nein, jetzt so Straßending. Ich brauche keine Verstärkung. Sagen wir es mal so, okay. Natürlich brauche ich Freunde. Okay. Nee, ich brauche keine Verstärkung. Ich brauche niemanden, auf dem ich mich berufen kann, um irgendeinen Move zu machen.
Habt ihr rausgefunden, was ihr gemeinsam habt in eurer Charge? Also gibt's
ja,
da irgendwie...
Ja, ja,
was,
ja,
ist
ja.
Was ist das?
Diese maximale Entschlossenheit, wenn es um Gewalt geht.
Ja, aber also habt ihr rausgefunden, ob es einen Ursprung davon gibt? Also gibt's
nee.
Irgendwas?
Guck mal,
hat ihr irgendwelche Gemeinsamkeiten in
ja,
der Kindheit?
Aber Gemeinsamkeiten, sage ich mal ganz nüchtern, wir sind einfach talentiert, was unseren Körper angeht, Bewegung, Sport, ja, sowas. Wir haben einfach das Talent, wir haben den Fleiß. Wir sind all die beiden, von denen ich spreche, ich könnte mich jetzt nicht entsinnen, dass die mal gelogen hätten. Oder so, dass es so abgewichste Typen sind. Sondern die sagen dir genau so, wie es ist und was sie denken. Und auch immer respektvoll. Und die beiden wurden auch immer angerufen, und wie ich, wir wurden immer angerufen, wenn die Scheiße am Dampfen gewesen ist. Wir haben die Scheiße geregelt und wir haben auch für die Scheiße gerade gestanden am Ende. Während sich die anderen dann irgendwie aus dem Staub gemacht haben. Weißt du, ich meine?
Nochmal die Frage, was sind noch Gemeinsamkeiten? Also habt ihr irgendwie Trouble alle in der Kindheit gehabt, dass sich das irgendwie
Nee, das ist... es gibt in einem Stadtteil ein paar Typen, die können gut Fußball zocken. Es gibt ein paar Typen, die schaffen es raus, weil sie halt super schlau sind und studieren. Es gibt ein paar Typen, die sind super schlau und schaffen es halt nicht. Es gibt ein paar Typen, die können sich halt super gut ballern. Wir haben doch diese Stereotypen so alle, weißt du, was so. Und ich muss sagen, wenn du die siehst, auch die beiden, die haben immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Die werden dich immer respektvoll begrüßen, immer respektvoll behandeln. Und die, weißt du, was uns gleicht? Wir leben tatsächlich noch ein paar Werte aus. Werte, echte Werte. Ja, man kann diese Werte verschieben. Wann hört Loyalität auf? Wann fängt sie an? Aber ja, erstmal Loyalität. Weißt du, dass wir ein Wort haben. Dass wenn ich dir mein Wort gebe, dass du dich darauf verlassen kannst, dass ich das einhalte. Und es ist sehr, sehr anstrengend, sein Wort immer einzuhalten. Es ist ein super anstrengender Job. Aber ich glaube, das ist so das, was uns auch gleicht. Wir haben ein Wort. Und wenn wir sagen, wir kommen, dann werden wir da sein. Weißt du, ich meine? Und das ist so das, was uns gleicht. Aber ja.
Guck mal.
Und wir haben in Anführungsstrichen ungesund keine Angst. Angst ist ja gesund. Wir haben sie aber nicht.
Wir müssen jetzt mal kurz über diese Werte sprechen, die du angesprochen hast. Weil an gewissen Stellen lebst du die ja eventuell nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du jetzt sagst, ich trinke Alkohol, ich raste aus, ich bringe Unbeteiligte in Gefahr, dann ist das ja jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist in diesem Kanon. Deswegen nehme ich mal mit, welche Werte sind das?
Also erstmal, wenn du trinkst, vergisst du alles. Du bist nicht du, sondern du bist der Teufel. Okay, deswegen hasse ich Alkohol und deswegen lassen sie Drogen und Alkohol lassen dich alles vergessen. Selbst die Werte und die Regeln, nach denen du lebst.
Okay, so. Das heißt,
das ist wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn wir von Alkoholkonsum reden und was ich dann mache. Aber ich sage ganz klar, meine Werte sind, wenn ich, zum Beispiel mein Wort.
Ja.
Ich verspreche nie irgendwem irgendwas. Ja. Ich gebe dir aber mein Wort. Ich muss nicht schwören, damit du mir glauben kannst. Weißt du, ich meine?
Das heißt, wir reden über Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit,
ja.
Aufrichtigkeit.
Ja.
Ja, bis zum gewissen Grad Loyalität.
Ja.
Was heißt bis zum gewissen Grad, können wir auch nochmal alles besprechen, wenn es um die ganze Knastgeschichte geht. Fleiß.
Ja.
Ja. So, und ich glaube, das ist eine Grundeinstellung zum Leben.
Hast du die immer gehabt oder hast du dir die angeeignet?
Die Werte hatte ich immer.
Das heißt, die hattest du von Anfang an und hast die quasi.
Die habe ich auch immer bewusst ausgelebt.
Ja.
Und das meine ich ja, wenn ich an der Tür gearbeitet habe. Respekt. Ja, ganz klar. Ja. Einer der wichtigsten Werte. Respekt. Ja. Das bringe ich auch meinen Kindern bei.
Glaubst du, dass diese Werte dich beschützt haben?
Ja. Doch. Nein, diese Werte haben mir die Möglichkeit gegeben, hier durch Frankfurt zu laufen. Und einfach alle halbe Stunde irgendwem die nett zu begrüßen von früher und dann hupt mal ein Kollege von mir, habe ich letztens erst wieder auf der Zeil, nee, nicht auf der Zeil, aber in der Innenstadt, wird gehupt, ey, wo, so weißt du, ich meine, und die Menschen, denen ich begegne, die ich jetzt schon seit 20, 25 Jahren kenne, wir sind cool miteinander, so, weißt du, ich meine, und ich glaube und vor allem hoffe ich, dass die Menschen, meine Freunde, die Frankfurter hier und auch alle anderen, die ich so kenne in Deutschland, ich glaube und hoffe natürlich, dass die das, genau das auch an mir zu schätzen wissen, dass ich einfach ein gerader Typ bin, dass ich ein ehrlicher Typ bin, ich muss nicht irgendwas erzählen, um mich aufzuwerten, sondern das, was ich erzähle, ist so gewesen. Ja, aus meiner Perspektive, ganz klar gesagt. Ja. Und genau an der Tür, ich meine, da sind ein paar Werte, nee, Prinzipien. Prinzipien sind immer gefährlich. An der Tür hatte ich das Prinzip, ich hatte nie eine Waffe. Ich hatte nur meinen Mundschutz, sonst nichts. Ich hatte weder Handschuhe noch irgendwelche schwachsinnigen Westen.
Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich mir jetzt zwei Szenarien ausdenken würde, zu sagen, wann nehme ich eine Waffe mit zum Feiern, dann eher, wenn ich Türsteher bin, als wie, wenn ich normal feiern will.
Ich sag dir eins. Wenn ich an die Tür komme und sehe jemanden voll mit Sandhandschuhen, irgendwelche Protektoren, das ist der Erste, der stinken geht. Das ist der Erste, der auf dem Arsch sitzt. Glaub mir. Ja, diese, stehen sie dann da alle da zu fünf mit irgendwelchen Westen. Komm, da brauchst du einen Frankfurter und die Idioten liegen. Ja, bei mir war es halt einfach so, ich kann gut kämpfen. Ich konnte gut kämpfen, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Und wenn es dazu gekommen ist, dann habe ich das auch da, wie du auch vorhin schon gesagt hast, ausgelebt. Da hatte ich nämlich freie Bahn und dann konnte ich machen, was ich wollte. Und ich war relativ erfolgreich.
Bei all den Dingen, die du so machst, wir haben über Werte gesprochen, wir haben über... Das ist ja auch schon eine Leistung.
Ja, ja.
Also man muss ja...
Ist anstrengend.
Man muss sich ja in diesen Kreisen auch behaupten. Das heißt, du musst mit verschiedenen Situationen klarkommen, mit verschiedenen Persönlichkeiten auch, wo auch Unberechenbarkeit dabei ist. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass das bei dir sogar eine gewisse Struktur hast. Es eine gewisse Struktur hat, dass du das alles handeln konntest. Weißt du, warum das so ist?
Also ich sag mal so, behaupten wäre zu streng, weil ich hatte nicht dieses vertikale Denken, wie ich auch schon mal erwähnt habe, so ich muss da hoch, ich muss da sein irgendwo.
Ja, du musst nicht irgendwo sein, aber du musst schon mit Leuten zu tun haben, die eventuell auch nicht die geradeste Biografie haben. Und
nee, in keinster Weise.
Wo viel Unberechenbarkeit ist.
Wie schon gesagt, von diesen Prototypen gibt es 200 hier in Frankfurt.
Ja, aber das heißt, ich meine, wenn wir es vergleichen, ist das ja schon ein krasses Yin und Yang-Gedicht.
Ja, 100%.
Ich sitze irgendwo im Vordertaunus im Büro und dann muss ich ja...
Aber auch schon mit blauem Auge.
Dann muss ich ja aber abends vorm... Ich will den Club, Namen des Clubs nicht sagen, aber abends...
Nein, ist nicht gut.
Im Kaiserlei.
Ja, nein, nicht gut.
Muss ich plötzlich in so ein Kriegsgebiet rein.
Ja, das sind genau.
Viele, viele verschiedene Dinge und gleichzeitig zeigt es ja deine Fähigkeiten, dich in allen Welten bewegen zu können.
Genau. Und das ist halt so, das ist so etwas, ich musste mich nicht behaupten, weil von den schrägen Personen, von denen du sprichst, sage ich dir ganz ehrlich, das sind meine Freunde. So. Und das sind meine Freunde, weil sie meine Freunde sind und sind nicht meine Freunde, weil sie gewisse Dinge können oder gemacht haben oder Kohle haben. Okay. Ich würde mich nicht hier hinsetzen und mit dem Finger auf irgendwen zeigen, weil ich immer noch den Mensch sehe und aber dann auch die Verhaltensweisen. Ich trenne das voneinander, weißt du? Und wir sind alt genug, wir wissen alle, dass wir Scheiße gebaut haben. Und deswegen habe ich...
Ganz kurz, interessante Sache, weil das wollte ich gerade fragen. Du sagst, ich weiß das, aber du stehst ja trotzdem zu den Dingen, die du getan hast.
Hundertprozentig.
Das heißt, du ignorierst das auch nicht?
Nein.
Das heißt, am Ende gehört das auch zu deinen Werten dazu, dass du sagst, wenn ich was gemacht habe, habe ich es gemacht und ich setze mich jetzt hier nicht hin, suche nach Ausreden, sondern ich habe es gemacht und ich war in dem Modus.
Mal. Ich war gefühlt der einzige wirkliche Schuldige im Knast. Weißt du, ich bin zu Recht ins Gefängnis gekommen. Ganz einfach. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, wie viele Unschuldige da drin? Oh Mann, oh Gott, ich war das doch gar nicht. Und wie viel habe ich bekommen für so wenig? Du Arschloch, du bist aber schon seit 15 Jahren kriminell. Also, mach mal die Rechnung gerade, ja? Und deswegen, ich habe immer Verantwortung übernommen für meinen Scheiß. Immer, bis zum heutigen Tag. Auch ein Wert, den ich auslebe. Genau, Verantwortung übernehmen.
Du hast Verantwortung übernommen. Wie ging deine Türsteherzeit zu Ende, auch mit dem Gefängnis?
Nicht zu Ende, ja, zu Ende, aber dann, als die Ära in dem Club zu Ende war, wurde ich angerufen und habe Sicherheit in einem FKK-Club gemacht.
Das war dein letzter Security?
Das war der letzte Job und dann wurde ich tatsächlich am Tag meiner Schicht, das wäre ein Mittwoch gewesen, dann mittwochs verhaftet. Und dann musste mein Vorgänger wieder einspringen. Und mich haben, das ist auch witzig, den kennst du auch. Ich bin für den angerufen worden, weil er den Leuten immer sofort die Schnauze eingehauen hat. Und dann hat man mich angerufen, weil ich ja so einen guten Ruf hatte an der Tür.
Diplomatenraffer.
Ja, ohne Scheiße. Ich hatte
du hast gut gearbeitet.
Einen guten Ruf, will ich meinen. Also ich kann mich daran erinnern und die haben mich angerufen, weil mein Vorgänger, der im Übrigen auch noch ein sehr guter alter Freund von mir ist, weil mein Vorgänger überhaupt nicht, wenn es einen Alarm gab und irgendein so ein Freier, keine Ahnung, wie man die nennt jetzt, ein Mädel nicht zahlen wollte, dann gab es nicht dieses Diplomatische so, hey, komm, ach, 50 Euro ist nicht schlimm. Sofort durchladen, auf den Arsch setzen und rausschmeißen. Und das konnten die sich nicht leisten. Du kannst nicht jeden Tag irgendwelche Japaner, Inder und sonst wen auf den Arsch setzen, weil das wird zur Messe ist es doch dann immer voll. Das kannst du nicht machen. Und dann haben sie mich angerufen, ich habe meinen Job gut gemacht. Wie habe ich es geregelt? Nämlich genau so. Ich so, hey komm, 50 Euro, was ist das denn für dich? Bezahl doch, das Mädel ist doch gut. Kein Problem. Ja, alle sind zu ihrem Ding gekommen. Ich habe dem sein Ego ein bisschen aufgewertet und dann war es gut. Ich habe das schon diplomatisch gut geregelt, weißt du. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Leute hier in der Stadt, die noch weniger eine Zündschnur haben und hatten als ich. Ja.
Ja, das heißt aber, ähnlich wie die Musik, wurde auch diese Türsteherei abrupt beendet.
Ja, dann durch.
Tag der Verhaftung, was mich zu dem Cliffhanger für die nächste Folge bringt. Wir müssen ja natürlich jetzt irgendwann mal noch tiefer einsteigen in die Dinge, die du da neben der Türsteherei, neben der Musik, neben Feierei, neben Autos mit offenen Türen noch so gemacht hast.
In die ganzen Anekdoten.
Weil irgendwas musste ich ja dann auch Richtung Verhaftung gebracht haben. Ja, ja. Und da werden wir in Folge 7 dann mal anfangen, uns so ein bisschen in diese Welt zu begeben. Mhm. Was auch wieder zeigt, dass wir immer wieder weiter in die Extreme gleiten.
Ja, ja.
Ich meine, man hat ja das Gefühl, okay, hier könnte man die Staffel aufhören, das wäre schon genug gewesen. Aber eigentlich kann man bei dir sagen, wie du es auch oft bei deinen eigenen Stories machst, wir fangen jetzt erst an.
Ja.
So, das war jetzt quasi das Vorspiel. Ich habe mal ein bisschen getürsteht, da sind mal ein bisschen Messer in die Schultern gerammt geworden, aber.
Ja, zum Glück mir nicht.
Also der Serious Shit, der dich mit der Polizei dann in Konflikt gebracht hat, der kommt in der nächsten Folge. Mhm. Da habe ich gar keine Überleitung, wie ich das sonst immer habe, zum 14.11. Rafa, kommst du am 14.11. in die Case mit uns?
Wahrscheinlich, denn du alleine willst du ja nicht auf der Bühne stehen. Und ich brauche mal wieder Bühnenluft nach 15, 17 Jahren
Abstinenz. Das haben wir in Folge 5 festgestellt. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, schaltet gerne nochmal da rein, wo Rafa über Musik redet.
Ja.
Die gesamte erste Staffel, die ihr hier schon zur Verfügung habt, wird es am 14.11. in der Case nochmal live geben. Da werden wir die erste Staffel so ein bisschen aufarbeiten, auch diesen Spannungsbogen nochmal haben. Wenn ihr das Ganze hier nur audiomäßig hört, dann checkt mal bei YouTube, da könnt ihr uns auch sehen. Könnt ihr dann sehen, wer euch auf der Bühne da eventuell erwartet. Ansonsten wisst ihr es, ihr kriegt das überall zu hören, wo man es hören kann. Spotify, Podcatcher hier, Podcatcher da, dies, das, Ananas. Und Rafa, ich muss sagen, ich freue mich. Jetzt wird's ernst langsam.
Jetzt wird's richtig witzig und ernst, ja. Gibt auch witzige Stories im Übrigen, sehr viele.
Davon bin ich tatsächlich mittlerweile überzeugt, dass das der Fall ist.
Genau.
Viel Spaß Richtung Folge 7. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt mal ein bisschen Zeug auf.
Sie hörten Banditen müssen schlafen. Eine Produktion der Lifeframe Podcast Studios. Produzent und Redakteur Oliver Rasch. Bild, Ton und Schnitt Nikolai Wilfling. Die erste Staffel, überall wo es Podcasts gibt.